herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und mir gegenüber ohne türkisen Pullover sitzt Dirk Schwitzke. Hallo Dirk.
Heute habe ich meine ganz normale Standard H&M-Klamotte angezogen. In der Hoffnung, dass da keine Kommentare kommen, aber.
Das kam natürlich einige dazu.
Aber ich bin naiv.
Ja, na gut.
Einen schönen guten Tag natürlich auch von mir.
Zumindest mal schon börsengrün waren die DAX-Weiden der Börsenbullen. Der DAX ja in den letzten Tagen doch sehr, sehr gut unterwegs gewesen und kennt quasi keinen Halt mehr. Wir hatten Höchstkurse von 18.875 Punkten gesehen. Am Mittwoch nach den US-Erzeugerpreisdaten, Verbraucherpreisdaten. Und jetzt natürlich die Frage an dich, du als Marktkenner, woher kommt der ganze Optimismus?
Ich bin ja immer ganz begeistert von deinen Kombinationen von verschiedenen Metaphern. Grüne Weiden der Bullen. Woher kommt der ganze Optimismus? Der ganze Optimismus kommt der grüne Optimismus kommt über den blauen Atlantik in erster Linie, weil die Weltleitbörse davon profitiert, dass die Inflationsdaten der USA jetzt das erste Mal seit Monaten nicht höher waren als zuvor erwartet, sondern etwas softer reingekommen sind, also etwas niedriger, was eben der Zinssenkungsstory und der Hoffnung, dass die US-Notenbankzinsen doch nicht so ewig lange hoch bleiben, sondern dass es eventuell doch drei oder zumindest zwei Zinssenkungen gegen, die sich ergeben könnte, entgegenkommt. Mhm. Und dementsprechend, weil die USA ja ein nicht ganz unwichtiger Markt sind und gerade die Börsen, deshalb heißt es ja auch Weltleitbörse, einen gewissen Ausstrahleffekt haben, kann Deutschland auch davon profitieren. In Europa wird ja ohnehin davon ausgegangen, dass die Frau Lagarde und ihr Team schon etwas früher die Zinsen senken. Die haben sich auch rhetorisch schon etwas weiter aus dem Fenster gelehnt und werden da wohl schlecht von zurückkommen. Von daher steht zu erwarten, dass die europäischen Börsen, eventuell auch andere Börsen wie die Bank of England und andere, schon etwas früher als die US-Fed senken werden. Bei der US-Fed wird davon ausgegangen, dass sie vermutlich, wenn sie zwei oder drei Zinssenkungen, die sie sich ja vornehmen, im September starten werden. Bei der EZB ist die das Basisszenario der meisten Beobachter jetzt schon im Juli. Und ja, niedrige Zinsen, sowohl niedrige Leitzinsen als auch damit im Regelfall einhergehende niedrige Zinsen für die Staatsanleihen gehen natürlich sind Wasser auf die Mühlen der Aktienbullen, weil die Aktien natürlich ceteris paribus von sinkenden Zinsniveaus attraktiver werden.
Hört sich zumindest gut an. Bloß ich frage mich halt, wenn ich mir so die letzten Unternehmensdaten angesehen habe von Merck, RWE, E.ON, was haben wir noch? Na gut, Commerzbank war gut. Allianz.
Letzteres werde ich nicht kommentieren.
Nee, ich auch nicht, aber trotzdem, der Markt hat es honoriert. Kann man ja davon ausgehen, dass eigentlich so eine kleine Entkopplung stattfindet. Also du hast gerade gesagt, Zinsoptimismus ist auf jeden Fall zu sehen, klar. Mhm. Wobei man auch immer wieder sagen muss, dass solche Herren wie Herr Kashkari als US-Gouverneur von Minneapolis in den USA immer wieder darauf hinweist, higher for longer, dass man ja eigentlich auch von Jerome Powell gehört hatte, dass man eigentlich nicht beabsichtigt, die Zinsen jetzt ohne wirklichen Grund zu senken. Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend, weil man davon ausgehen kann, dass viele Marktteilnehmer einfach gewohnt sind, auf ein Zinsniveau zu agieren, was nahezu bei Null ist. Also wenn man sich die letzten 15 Jahre ansieht oder 14, dann ist es ja tatsächlich so. Und ich bin halt, glaube nicht, dass wir diese Zeiten wiedersehen. Also im besten Fall könnte man vielleicht, wenn die Konjunktur tatsächlich massivst abkühlen sollte und die USA vielleicht eine Rezession mal irgendwann reinschlägt, dann sehen wir vielleicht Zinsniveaus von 3% oder sowas wieder, was dann auch schon niedrig ist. Aber ich glaube nicht, dass wir wieder in die Richtung 0% sehen. Deswegen, also ich bin gespannt, der Optimismus, du hast also vollkommen richtig ausgeführt, klar, kommt von der Zinsseite. Bloß ich sehe halt momentan so eine kleine Entkopplung von der fundamentalen Datenlage. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten, entweder der Markt kommt wieder zurück und nähert sich dem, sage ich mal, tatsächlichen Wirtschafts- oder realwirtschaftlichen Boden an. Oder die Realwirtschaft zieht eben an, vielleicht durch China oder wo auch immer, und kann sozusagen dann den Optimismus, den wir jetzt da eingepreist haben, aufholen. Man sieht es ja auch schon, kommen wir gleich zum zweiten Thema in Teil 1, US-Aktienmärkte. Nasdaq ebenfalls mit neuem Rekordkursniveau, also dann nach den CPI-Daten buchstäblich durch die Börsendecke gegangen. Aber, ja, wie soll man sagen, irgendwie lustlos. Also ja, klar hatten wir wieder die klassischen großen Tech-Werte dabei, also sprich die Apples, Amazons dieser Welt, die natürlich und Nvidias buchstäblich in die Stratosphäre geschossen sind, aber es fehlt halt so ein bisschen an wirklich, wie soll man sagen, Jubelstimmung bei Rekordkursniveau. Also ich kann mich so 2001 und so erinnern, da war das wirklich anders, da hat man es gemerkt, hat der Taxifahrer einen schon bei einem Empfang im Endeffekt schon mal gesagt, er müsste das ja nicht tun, er hat entsprechende Nvidia-Aktien im Depot und die Putzfrau hat dann auch im Endeffekt dann die besten Aktientipps gegeben, das fehlt dieses Mal. Also von daher, gut, ganz spannende Stimmung eigentlich so ein bisschen, die sich gerade zeigt. Aber wie schätzt du denn die Situation gerade auf den US-Aktienmarkt bezogen ein? Ja, Rekordniveau mit Tränen im Auge oder?
Da sind jetzt gleich fünf, sechs Stichworte auf einmal, die du mir zugeworfen hast. Also dieses Putzfrauen-Rally-Sentiment, dass man, wir erinnern uns noch, wie als alte Menschen 2000 und 2001 gehabt hat, 1999 und 2000 vielmehr, ist ja nicht eher ein Kontraindikator, wenn die Stimmung zu positiv ist. Und es ist, ja, also lustlos ist ja nicht ein richtiges Adjektiv, gerade auch für den US-Markt. Auch die Korrektur, die wir jetzt hatten, war ja im Grunde lustlos. Die ganze erste Quartal über haben die Aktienmärkte in den USA darauf gewartet und auch weltweit. Wann kommt jetzt endlich mal eine schöne, satte Korrektur? Und jetzt eine 5% Korrektur da gewesen, da sieht man jetzt noch auf einmal schon wieder neue Allzeithochs da im S&P 500 und im Nasdaq. Es ist natürlich, also einerseits die andere Erklärung ist die wir eben hatten. Der Markt will einfach die positiven Zwischentöne aus den Notenbanken und vom Rentenmarkt sehen und hören und die negativen Aspekte aus der Notenbankdarstellung ignorieren. Auf der anderen Seite ist natürlich fundamental so, dass auch sehr viel Liquidität einfach da ist. Es ist also sehr viel Liquidität einfach noch in Geldmarktfonds, im Geldmarkt investiert und das wollte eben dann bei 5% Korrektur, die man an den großen Börsen jetzt schon hatte, Ende April, die Chance nutzen, jetzt noch reinzukommen. Und das hat dann eben die Wiederbelebung des Bullenmarktes, des Aufschwungs belebt. Im Grunde ist es ein Bullenmarkt. Und das war im Grunde ein kleiner Zurücksetzer, eine Mini-Korrektur, aber 5% von einer Korrektur reden kann. Und zumindest kurzfristig spricht einiges dafür, dass allein schon liquiditätsgetrieben relativ viel dafür, dass es auch weiterhin zumindest nicht abwärts geht. Und die Narrative, dass man eben die positiven Zwischentöne der Notenbanker Zitate heraushört, die negativen Töne eher ignoriert, ist vielleicht auch ein Narrativ, das dann eben, wenn die Fakten geschaffen sind, nachgereicht wird. Also da kommt, greift eins ins andere. Ja, im Moment würde ich zumindest nicht gegen den Trend setzen. Trend is your friend, die Hose nährt die Hose, wie die schönen Plattitüden da heißen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt kurzfristig noch einiges trendgetrieben, wenn er nach oben geht.
Ja, also gut, man könnte ja auch sagen, genau, der Mai ist ja auch einer mit der besten Börsenmonate. Erst danach wird es ja dann interessant. Ich bin gespannt, was passiert.
Für Börsensprüche auf jeden
Ja, für
Fall.
Börsensprüche, genau, sell main, go away. Ganz gut performt haben bisher aber auch die Börsen in China. Also, wir hatten ja gesagt, gut performt seit der Korrektur in Amerika haben halt auch die Technologiewerte. Seit dem Oktober-Low im Hang Seng Index konnte der wieder bis zum gestrigen Tage 30% zulegen. Das ist schon ordentlich und damit auch per Definition zurück in einem Bullenmarkt. Da spricht man ja von, wenn vom Verlaufstief jetzt bis zum aktuellen Kurs jeweils 20% Minimum zugelegt werden, dann sagt man, dass man sich sozusagen in einem Bullenmarkt befindet und auf dem Chart sieht es gar nicht so verkehrt aus. Wie schätzt du denn die Situation für deinen Lieblingsanlagemarkt China, wo du ja voll investiert bist, wie du ja in den letzten Ausgaben immer wieder sagst und immer nach Perlen suchst, am besten in den Viert- und Fünft-Reihen, also Marktkapitalisierung unter 20 Millionen. Wie siehst du denn sozusagen den chinesischen Markt und denkst du, dass die Korrekturbewegung vom Tief, die wir jetzt im Hang Seng gesehen haben, tatsächlich schon eine Trendumkehr sein könnte oder nur eine Stippvisite?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass wir, wie wir eben ausgeführt haben, in einem Risk-on-Szenario sind. Und Märkte wie Emerging Markets, da zählt definitionsgemäß China noch dazu. Kann man darüber streiten, ob das fundamental gerechtfertigt ist. Wir sind natürlich risikoreiche, besonders risikoreiche Investments innerhalb des Segments des Aktienmarkts. Und die können natürlich dann besonders profitieren, wenn Appetit bei den Marktteilnehmern da ist. Dazu kommt natürlich, dass die Fundamentaldaten, das politische Umfeld so ist, dass die politische Führung in China im Moment wieder sehr konziliant gegenüber ausländischen Investoren ist. Und im Moment die gute Stimmung macht und den Eindruck erwecken will, dass das Kapital dort sicher angelegt ist. Und da spricht natürlich alles dafür, dass von diesem Risk-on-Movement, das wir mag sehen, auch einiges nach China geht. Andere, also kann man ähnlich sehen wie Geld, das eben viel in umstrittenes Thema viel in Kryptowährungen geht. Da kann man natürlich auch groß und breit darüber diskutieren, wie die zu interpretieren sind, aber bisher waren es ja auch eher agiert wie Risikoanlagen. Dann sind die Fundamentaldaten in China natürlich auch positiv, was auch wiederum auf der anderen Seite andere Assetklassen wie Rohstoffe befeuert. Gerade auch die Industrierohstoffe, die stark von der industriellen Nachfrage abhängig sind. Stichwort zum Beispiel Kupfer im Moment. Und von daher denke ich, dass in diesem Gesamtsog das gesehen werden kann, dass China stark nach oben gegangen ist. Man muss dann aber immer sehen, von welchem Niveau aus. Also trotz der über Jahre und Jahrzehnte starken Wirtschaftsentwicklung in China konnte der chinesische Aktienmarkt und erst recht die Aktienmärkte, in die ausländische Investoren problemlos investieren konnten, über Jahre und Jahrzehnte nicht gut performen, sondern hat eben... Ich weiß, ich gelte jetzt als ewiger China-Nörgler.
Das wissen ja alle.
Auch verglichen mit dem breiten Emerging Market Markt schwächer performt und erst recht, wenn man es nur auf ein Jahr sieht, aber auch auf 5 Jahre und auf 10 Jahre schwächer performt als Europa, als Japan und als die USA ohnehin. Also vor dem Hintergrund muss man das sehen, wenn man jetzt da die Börsenaufschwung in China mitspielt, was man sowohl mit Einzelaktien als auch mit verschiedenen ETFs, der gut machen kann, muss man sich dessen bewusst sein. Man sollte das immer im Hinterkopf behalten und da nicht Haus und Hof drauf investieren, sondern es eher als ein Trade betrachten.
Deswegen nehme ich das China-Thema ja immer so gerne rein, weil ich ja weiß, dass das sozusagen eines deiner Lieblingsanlagemärkte ist.
Ja, ja.
Nein, aber tatsächlich...
Die Lieblingsvokabel, ein Trading-Markt, das genau. kommt von mir quasi wie in einem Pavlovschen Reflex immer wieder.
Sehr schön. Was auch interessant ist, die Korrelation zwischen der Erholung am chinesischen Aktienmarkt und den Meme-Stocks. Wir haben ja gerade gehört, dass insbesondere die Aktien von GameStop und AMC wieder wie Hulle gehandelt werden. Vielleicht ist da auch eine interessante Korrelation zu sehen, wer weiß es. Aber auf jeden Fall, nee, stimmt schon, dass natürlich im Verhältnis die gerade Technologiewerte in China eigentlich auf historisch niedrigem Niveau sind. Also Baidu, Alibaba, Tencent und Co., die sind halt im Verhältnis zu den amerikanischen Unternehmen relativ günstig bewertet, aber haben, wie du vollkommen richtig sagst, natürlich immer diese politische Risikokomponente, die man auf jeden Fall mit einpreisen
das
sollte.
Letztendlich alle Werte aller anderen Aktienmärkte in allen anderen Ländern, dass sie im Verglichen mit US-Werten immer relativ günstig bewertet sind, das ist so, das muss so sein, weil die USA eben als der stabilste und solideste Aktienmarkt weltweit und der aktionärsfreundlichste Markt weltweit eben immer einen Aufschlag haben gegenüber anderen Märkten und China hat dann eben einen Abschlag.
Ja, also genau, dahingehend auch nochmal das da erwähnt. Gucken wir gleich in Teil 2 mal auf 5 interessante Aktien, die sich in der letzten Handelswoche hervorgetan haben und natürlich wieder unsere Buzzword-Kategorie in Teil 2 von Come On. Bis gleich, macht's gut.
Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Come On, dem Börsenpodcast. Mit Andreas Lipko und meiner Wenigkeit Dirk Schwitzke. Wir sind jetzt bei Teil 2 unserer Kategorie Top-Aktien, was unsere Comdirect-Kunden stark gehandelt haben. Da haben wir einmal einen schönen Exoten aus dem Land der aufgehenden Sonne. Und damit ist jetzt nicht China, sondern Japan gemeint. Softbank.
Ja. Softbank in der Tat natürlich interessant dahingehend, weil man ja in der Vergangenheit schon viel von den Beteiligungsunternehmen auch gehört hat. Vor allen Dingen zu der 2000er oder zu der Jahrtausendwende eher Positives, sehr stark eben im Bereich Mobilfunk, Telefonie, Telekommunikation insgesamt positioniert gewesen, hatte dort relativ gutes Geld verdient, sich danach ein paar Mal dann sozusagen in den Haufen gegriffen, als man mit den Vision Fund eben alles Mögliche gekauft hatte, was nicht bei 3 auf dem Baum war und darunter dann eben auch solche Unternehmen wie WeWork und andere illustre Beteiligungen waren, die dann erstmal doch relativ stark ins Kontor geschlagen haben, aber jetzt die Kurve bekommen. Man hat also zum Beispiel vor einiger Zeit einen relativ guten Deal mit der Sprint-Beteiligung machen können und T-Mobile. Die beiden sind ja fusioniert in Amerika und dadurch hat man unter anderem sehr, sehr viel Geld verdient, dadurch, dass man jetzt nochmal Zusatzaktien von T-Mobile beziehen konnte über eine Option aus dem Deal. Und das Unternehmen hat jetzt eben also auch nochmal Zahlen vorgelegt für das vergangene Quartal 2023/24. Da konnte ein Nettoumsatz von knapp 1,75 Billionen japanischen Yen oder 11,3 Milliarden US-Dollar erzielt werden. Da liegt man ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Nettoergebnis für die Aktionäre betrug dann ungefähr 231 Milliarden Yen, also ein kleiner Rückgang um 57,63 Milliarden. Wichtig auch hier zu sehen, dass die Erholung des Vision Funds, was ich gerade beschrieben habe, also es ist wirklich ein Fonds, wo, glaube ich, was waren da, eine Billion, ne? US-Dollar waren da, glaube ich, dann 1.000 Milliarden, genau, US-Dollar sind eingesammelt worden und sozusagen investiert worden. Und das ist ganz spannend, dass man auch hier sieht, dass da sozusagen eine Umschichtung stattfindet. Man hat jetzt auch vor, sich tendenziell eher in Richtung KI zu fokussieren. Man hat also vor kurzem ja die ARM-Beteiligung erfolgreich zumindest einen Teil an die Börse gebracht und damit zumindest mal gezeigt, dass man auch einen richtigen Riecher in diesem Bereich hatte. Man hat jetzt vor, dass man Beteiligung eingehen will, unter anderem, oder eingegangen ist, unter anderem in einem in England ansässigen Startup für selbstfahrende Technologie. Wave heißt das ganze Ding. Und will sozusagen 1,05 Milliarden Dollar investieren. Und man hat noch so Beteiligungen wie zum Beispiel ByteDance, sprich die Muttergesellschaft von TikTok, Coupang, das ist ein koreanischer Online-Shopping, genauso wie eine Amazon, DoorDash und Alibaba. Also von daher eigentlich ein ganz interessantes Unternehmen, finde ich, als Beteiligungsunternehmen, wenn man so ein bisschen im Bereich Technologie, Schwerpunkt Asien, vielleicht auch ein bisschen China rein, also wieder dein Lieblingsmarkt, und halt ein eigentlich erfahrenes Beteiligungsmanagement sehen will. Zumindest mal, unsere Kunden haben da teilweise doch relativ stark zugekauft, was ich so ein bisschen gesehen hatte. Mhm. Und ja, wie schätzt du das Unternehmen ein?
Also ich finde die ganz spannend. Man kann ja schnippisch sagen, dass Softbank und auch solche Fonds wie Tiger Global sich ein bisschen wie der typische Retail-Investor verhalten und mitten im Boom nochmal weiter zukaufen bei High-Growth- und High-Beta-Aktien. Aber wie du schon richtig sagst, also bei dem ARM-Deal haben sie eben gezeigt, dass sie auch nicht nur High-Risk-Strategien fahren und nicht nur daneben greifen zu teuer einkaufen, sondern auch professionelles Management haben. Und sie konnten jetzt eben erstmal seit 3 Jahren, glaube ich, wieder einen Jahresgewinn vorlegen. Und von daher kann schon ein interessantes Investment sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es am japanischen Markt jetzt das erste wäre, was ich mir kaufen würde. Also ich glaube, ich glaube, wenn man so im Hightech-Bereich ist, dann gibt es ja keinen Mangel an Investment-Initiativen. Investment-Initiativen auch nicht. Aber im Ernst, japanischen Markt, habe ich ja schon oft gesagt, finde ich spannend, auch wenn er jetzt auch nicht ein Stück weit zurückgekommen ist, aber gerade deshalb vielleicht auch. Aber sicherlich ein spannendes Unternehmen, seriöses Unternehmen, kann man verstehen, warum man da einsteigt. Würde ich jetzt auf dem jetzigen Niveau nicht unbedingt ansteigen, aber gibt mir noch andere Dinge.
Genau, wie zum Beispiel das nächste Unternehmen, auch aus Japan, fängt auch mit S an, aber in einer anderen Branche, Sony. Vielleicht ist das ja eher so dein Unternehmen, oder?
Hängt sogar mit S-O an. Also, ist sicherlich ein konservativeres Investment, aber wenn man sich jetzt den Aktienkurs der letzten Jahre anguckt, verhält es sich auch so. Bei der hat natürlich mit der PlayStation, jetzt aktuelle PlayStation 5, immer ein sehr beliebtes Konsumergut im Portfolio, hat jetzt ein bei den Quartalzahlen überrascht mit positiven seinem positiven Umsatzanstieg oder einem positiven Umsatz von 3,5 Trillionen Yen, also der Billionen auf Deutsch, Trillion auf Amerikanisch, erwartet waren 2,89. Operating Profit ist ein bisschen schwächer als erwartet, auf 229 Billionen Yen, also Milliarden Yen, versus erwarteten 236 Milliarden Yen, und war aber im Jahresvergleich ein Anstieg um 57%. Ist sicherlich ein solides Unternehmen, vom Kurs-Gewinn-Verhältnis her auch nicht besonders sportlich bepreist, aber eben auch, ja, ich sag mal, so in Japan so ein Alteingesessener, das ist Old Economy. Man kriegt da eben kein Megacap, man kriegt da die haben keinen besonderen Mode, abgesehen von der PlayStation 5, sind dementsprechend, das sieht man jetzt im Kursverlauf auch in den letzten Jahren nicht besonders spannend, nicht besonders toll gelaufen. Also wäre jetzt nicht, auch nicht unbedingt das Erste, was ich in Japan toll finden würde. Aber wir haben ja genug andere Anlagealternativen in Asien, in den USA, aber auch bei uns hier. Da kommen wir mal zum nächsten, Deutsche Telekom. Auch sehr beliebt bei unseren Kunden, auch bei dir.
Ja, naja, gut. Ganz kurz bei Sony noch,
Also.
warum die so gut angestiegen oder warum die nach den Zahlen so gut angesprungen sind, sind halt, weil Sony nochmal 2,46% der eigenen Aktien zurückkaufen will, also 250 Milliarden Yen. Und die haben einen Aktiensplit angekündigt, 5 zu 1. Also wenn du eine Aktie im Depot hättest, würdest du bald ab Oktober 5 dann haben, zukünftig. Zieht natürlich auch immer. Erinnert auch so ein bisschen an die neuen Marktzeiten zurück. Da wurde ja damals auch inflationär mit Aktiensplits um sich geworfen, was dann in den Jahren 2003 bis 2006 negative Folgen hatte, weil einfach zu viele Aktien auf dem Markt waren und die Kurse dann teilweise Penny-Stock-Niveau erreicht haben.
Erinnert auch ein bisschen an Apple, das ist auch so ein bisschen, wenn man schon keine großen Innovationen im operativen Geschäft hat, durch
Macht der
Financial Engineering
Aktiensplit.
kann man
Genau.
immer positive Stimmung machen.
Ist ja auch Engineer. Also von da,
Alles
ob nur
vergessen.
financial oder technologisch, das spielt dann erstmal eine weniger untergeordnete Rolle. Kommen wir jetzt aber zur Deutschen Telekom, bleiben sozusagen zumindest mal in Anlehnung an Softbank im Telekommunikationsbereich. Ja, die kamen tatsächlich heute ganz brandaktuell mit Zahlen. Heute, wir nehmen ja am Donnerstag auf. Und was sie überrascht hat, war, dass man 281.000 neue Vertragskunden im Endeffekt erzielen konnte. Das war über den Erwartungen. Und dass man da halt auch für den Servicebereich, sprich den Umsatz, gut steigern konnte, um 3,4% auf Jahressicht. Insgesamt dann dadurch halt auch ein Umsatzanstieg von 0,4% erzielt werden konnte auf 27,9 Milliarden Euro und das halt insgesamt sich als sehr, sehr ertragreich zeigt. Ein bisschen eingetrübt wurde die ganze Stimmung dadurch, dass der Telekom-Chef Tim Höttges heute keine Jahresziele rausgegeben hat. Also halt, er hat sich eher zurückhaltend gehalten. Wobei die Tochter T-Mobile das zuvor getan hatte. Also von daher gab es einige Analysten, die gesagt haben, oh, okay, wenn also die große Mutter sich nicht wagt, sozusagen aus dem Fenster zu lehnen, könnte es doch nochmal die eine oder andere negative Überraschung geben. Wobei ich das jetzt nicht übergewichten würde. Kommen wir jetzt mal vielleicht direkt zurück zur Aktiengesellschaft Deutsche Telekom. Ist schon halt natürlich ein Dickschiff. Also in Deutschland alleine ein Profiteur davon, weil man einfach schon seit Jahrzehnten im Geschäft ist. Man ist hier eigentlich damals aus Monopolstellung heraus an den Aktienmarkt gegangen. Die einen oder anderen erinnern sich, Manfred Krug mit der großen Kampagne Magenta, die T-Aktie, die Volksaktie, wenn man es so will. Und ja, das ist natürlich auch eine Position, die nicht so einfach oder eigentlich fast gar nicht von jemand anders dann eingenommen werden kann, also von anderen Telekommunikationskonzernen. Man sieht also hier so eine Art, ja, wie soll man sagen, Gewohnheitsnutzung auch natürlich viele Kunden, die einfach schon seit Jahrzehnten da sind, bleiben einfach da. So ist halt auch teilweise das Kundenverhalten und davon profitiert der Konzern. Zum einen, zum anderen aber auch, weil natürlich die Kabelnetzverträge jetzt neu aufgedröselt wurden. Das heißt, es gab ja einen Richterspruch, wonach sich das Ganze rund um die Kabelnetzverteilung neu mischen sollte. Das heißt, man hat jetzt die Wahl bei den Kabelverträgen und nicht mehr die Pflicht. Und davon profitiert natürlich die Deutsche Telekom, weil bestimmt auch der ein oder andere oder die ein oder andere Hörerin wahrscheinlich in den letzten Wochen des Öfteren mal einen jung charmanten Mann von der Deutschen Telekom an der Tür hat stehen, sehen, hören, wie auch immer, der dann eben gefragt und gebettelt hat, ob er nicht einen entsprechenden Kabelnetzvertrag anbieten oder eben loswerden kann. Also von daher, da merkt man schon, big is beautiful. Also von daher, klar, Deutsche Telekom, lange Rede, kurzer Sinn, bleibt aus meiner Sicht daraus Basisinvestment in dem Bereich. Wenn man im deutschen Markt investieren will, ist zwar nicht jetzt groß spektakulär, hat aber eine nette Dividendenrendite, hat sich gut entwickelt. Ich glaube auch zu Recht Deutsches oder Sleepy Telekom genannt. Und von daher, ich finde die gar nicht so verkehrt.
Ja,
Wie siehst du
also
die?
grundsätzlich kein High-Beta-Stock, aber
Nö.
es ist eben hat einen gewissen in der Privatkundenklientel einen gewissen Mode durch Stickiness, sage ich mal so.
Genau.
Und hat natürlich immer das Thema, dass in der Branche üblich relativ hohe Verschuldung da ist. Das muss man sich bewusst sein, aber an sich sind sie gut aufgestellt. Haben natürlich ein großes Asset gegenüber anderen europäischen Wettbewerbern, dadurch, dass sie die starke US-Beteiligung mit T-Mobile US haben, die sehr stark dort sind, auch ein starkes Wachstum haben im US-Markt. Und Das ist ein Asset. Man kann sich natürlich überlegen, will man die Deutsche Telekom selber haben oder will man T-Mobile US direkt kaufen. Aber es muss jede und jeder selbst entscheiden. Und grundsätzlich denke ich, ist das zumindest nicht, wo man jetzt ganz große Lambo-Trades macht, aber auch nicht so eine große was falsch macht.
Genau, gucken wir mal zu einem anderen deutschen Standardwert und zwar die RWE, auch immer wieder bei unseren Value-Investoren sehr gerne gekauft und in den Depots enthalten. Was denkst du davon? RWE auch, glaube ich, gestern mit Zahlen. Wie siehst du den deutschen Versorger?
Also kann man im Grunde das Ähnliche sagen wie über die Deutsche Telekom. Natürlich versehen mit dem Hinweis, dass bei deutschen Versorgern natürlich quasi mit jedem Regierungswechsel neue regulatorische Rahmenbedingungen bestehen und man dann jedes Mal eine neue Wette hat. Also es ist natürlich, ja, es ist sehr politisch in der Branche. Aber zu RWE selber, sie sind sehr gut gelaufen, auch verglichen mit E.ON, die in den letzten Jahren deutlich schwächer gelaufen sind. Mit denen wurden sie ja lange verglichen. Das waren ja lange die beiden großen Versorger in Deutschland. Die haben etwas andere Moves im Zuge der Energiewende gemacht. RWE hat sich eben selber sehr stark auf Erneuerbare konzentriert und hat die Geschäfte, die politisch nicht mehr angesagt waren, eher outgesourced. Und dadurch ist damit auch in langer Zeit gut gefahren. Es hat sehr solide Kurssteigerungen erzielt über die letzten Jahre hinweg, wenn man einen längeren Zeitraum anguckt. Und ist natürlich auch ein Dividendenwert. Jetzt sind die aktuellen Zahlen ich sag mal, wurden vom Markt positiv aufgenommen. Was ganz positiv waren die Energie- und Rohstoffhandelserträge und Umsätze. Und die Erträge aus dem Offshore-Windbereich, der Bereich der grundlastfähigen Energieträger hat eher enttäuscht. Also Wasserkraft, Gas und Biomasse. Insgesamt hat der Markt aber die Zahlen ganz gut aufgenommen. Es ist ein grundsolides Kerninvestment. Die haben mit EBITDA im Quartal von 1,7 Milliarden. Prognose für 24 haben sie aufrechterhalten. Und ja, ich denke, auf den jetzigen Kurs, wer drin ist, also ist auf jeden Fall keine Sache, die man verkaufen sollte, muss man jetzt auch mal nicht reingehen. Also man kann das, wenn man ein deutsches Depot hat, als ein Grundinvestment sehen. Hat sich von der strategischen Ausrichtung her, ich denke, ich ein bisschen besser entschieden als E.ON, zumindest wenn man sich den Aktienkurs der letzten Jahre anguckt. Ansonsten kann man. Hat es aus reiner Anlegersicht, wenn man jetzt nicht das Geschäftsmodell im Detail anguckt, ein bisschen eine ähnliche Funktion wie die Telekom, dass es eben Dividenden zahlt und man auch nicht unbedingt schlechte Kursentwicklung hatte in den letzten Jahren. Also von daher ist es sicherlich, wenn man Dividendeninvestor ist, gibt es sicherlich Schlechteres als das und ist ja recht solide unterwegs. Wie stehst du dazu? Zur Branche, zur RWE?
Na, RWE finde ich halt schon ganz spannend, weil man eben sieht, es geht halt doch, dass man eben so ein bisschen die grüne Transformation vorantreibt. Also es finde ich schon ganz spannend. Man sieht halt 42% der aktuellen Stromerzeugnis wird eben durch regenerative Energieformen, Solar- und Windkraft eben erzielt. 28% ist momentan noch so ein bisschen der Kohleanteil dabei. Also was auch ganz spannend ist, dass gerade im letzten Jahr der Anstieg eben im Bereich der Stromerzeugung durch regenerative Energien um gut ein Fünftel, also sprich 20% gewachsen ist. Also das ist wirklich schon ganz spannend, auch gerade für diejenigen, die eben durch ihren Investment vielleicht sagen, okay, man will so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit gehen, wobei man hier natürlich sagen muss, klar, 28% ist eben noch Kohleanteil und es ist sicherlich kein ESG-konformes Investment, aber zumindest ist man auf den Weg dahin und das finde ich schon mal ganz spannend, dass es eben doch geht. Ja, wobei man ja, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ich glaube 2011, als eben die Atomkraftwerke dann durch Fukushima eben ad hoc abgeschaltet wurden und danach ja wirklich dann gerade bei den Versorgern die Hölle einbrach. Dass da eben viel gesagt und geungt wurde, dass es das nicht geht, aber man sieht, es funktioniert ja schon. Also das vielleicht mal dahingehen. Ansonsten, ich sehe es auch so, grundsolides Unternehmen sind halt, glaube ich, auch eher gestärkt aus den ganzen Krisen rausgegangen. Man muss jetzt auch das operative Ergebnis ein bisschen unter dem Aspekt sehen. Zum einen, wir hatten sehr starke oder stark gestiegene Strompreise im letzten Jahr. Das heißt, wir haben Baseffekte und auf der anderen Seite muss man einfach sehen, dass natürlich die Konjunktur noch nicht so richtig brummt und demzufolge hier einfach dann natürlich auch die RWE natürlich keine größere Nachfrage. Aber ansonsten, ich finde es auch interessant. Ja, klar.
Dann kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum nächsten. Willst du die machen? Die nächste wird wiederum ein Wert aus einer Dividendenbranche, aus einer Dividendenzahlerbranche und auch ein sehr beliebter Dividendentitel, auch bei unseren Kunden sehr beliebt und auch von der Kursentwicklung recht interessant, wie die gesamte Branche. Wir haben es ja schon mal positiv darüber ausgelassen, dass wir diese Branche im Moment gerade im Umfeld auch steigender Zinsen als sehr interessantes Aktieninvestment ansehen. Die Allianz.
Genau, da muss man eigentlich drauf eingehen. Eines der DAX-Schwergewichte, ich glaube Nummer Platz 5 oder 6 im DAX von der Gewichtung her, kam mit Zahlen, konnte sich sehen lassen, hat sowohl in allen Bereichen Unfallversicherung, Schadensversicherung, Lebens- und Krankenversicherung ist gewachsen. Man hatte die Prämien im letzten Quartalen angehoben, also angepasst im Zuge der allgemeinen Preissteigerung und natürlich auch der Entwicklung nach der Covid-Zeit. Und davon profitieren die Konzerne. Aber Allianz ist ja nicht der einzige Konzern, sondern die ganze Branche hat das gemacht. Das ist der eine Punkt. Zum Zweiten profitieren die Konzerne halt auch momentan davon, dass natürlich das Zinsniveau sehr hoch ist. Man also den Cashflow, die Prämienzahlungen, die man eben bekommt, besser verzinsen kann. Dann ist eben Allianz natürlich auch einer der größten Vermögensverwalter durch PIMCO und Allianz Global Investors und hat dann natürlich auch momentan durch die eben hossigen oder hossemäßigen Börsenzeiten einfach ein Selbst- oder ein Homerun, wenn man es so will, Homerun-Erlebnis und All-In, also ist wirklich ein interessanter Konzern, auch ein schönes konservatives Papier und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir mal auch in dieser Aussendung so ein bisschen eher, ja wie soll man sagen, so die Brot- und Butterpapiere hier reingenommen haben, um eben auch zu zeigen, dass natürlich solche Konzerne ganz spannend und interessant sind und demzufolge, also Allianz, mir haben die Zahlen gefallen, man hat zwar ein paar Gewinnmitnahmen danach gesehen, ist auch klar, nachdem man sozusagen ja hier kein Hightech-Unternehmen hat oder sowas, was eben jetzt die nächste super Applikation da rausbringt, sondern im Endeffekt wirklich ein ja, ganz solides, grundsolides Unternehmen, oder? Wie schätzt du die ein?
Sehe ich ganz genauso. Ich sehe die gesamte Branche so. Und da kann man, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, sehen, dass das eben eine Branche ist, wo die deutschen Player auch wirklich globale Marktmacht auf die Straße bringen können. Und du hast richtig gesagt, durch PIMCO eben auch weltweite Player in der Finanzbranche insgesamt sind. Und im Gegensatz zu Versorgern und Telekom würde ich sagen, wenn man Dividendenanleger ist und Dividendenwerte kaufen will, finde ich Versicherungen da eigentlich mit am interessantesten, weil die eben, wenn man sich langfristigen Charts anguckt, eben aus einer bestätigten Regel, aber von Tendenz her alle relativ gut performen und gleichzeitig gute Dividenden auszahlen. Das gilt für die Allianz, Münchner Rück, auch ein wichtiges, oft unterschätztes Schwergewicht am deutschen Markt oder auch für die etwas kleineren Hannover Rück oder Talangs, die profitieren von steigenden Zinsen, konnten sich aber auch im anderen Umfeld behaupten und sind weniger, ich sag mal, von politischen potenziellen Gegenwinden abhängig als die Versorger. Wobei, wie gesagt, auch die Versorger sind grundsätzlich solide Anlagen, aber wenn man hier die drei Telekoms, Versorger und Versicherungen gegenüberstellt, würde ich zumindest beim deutschen Markt, aber eigentlich auch darüber hinaus sagen, dass Versicherungen eigentlich am spannendsten sind aus meiner Sicht.
Nee, das stimmt. Also genau, was soll ich noch groß sagen? Gehen wir gleich zur Buzzword-Ecke rüber. Da wieder einige interessante Wortfloskeln und Wortkreationen rausgesucht und Dirk wird euch jetzt erklären, was Internet of Things ist.
Die Kreation, die du rausgesucht hast. Okay, Internet of Things. Also die Verknüpfung von materiellen Gütern mit dem Internet. Das ist kann zu Hause sein, es kann im Büro sein, dass man eben praktische Dinge, die man physisch in der Welt und im Alltag braucht, durch das Internet angetrieben sind. Dass zum Beispiel der Kühlschrank einem Smart weiß, wann er hochkühlen, was auch wann er runterkühlen muss und weiß, welche für welche Zwecke er wann welche Temperatur bei behalten muss und dass das die Heizung zu Hause weiß, wann sie heizen und wann sie nicht heizen muss, wann sie vorheizen kann und man sich schon mal ein bisschen runtergehen kann. Die Kaffeemaschine genau weiß, wann man Bedarf hat, der Kaffeevollautomat oder anderes. Das ist natürlich eine Sache, die gerade auch im Konsumerbereich, aber auch im industriellen Bereich interessant sein kann. Und Produktivitätsgewinne im Alltag herbringen kann. In diesem Zusammenhang haben wir sich daran direkt anknüpfendes Begriff, sich anknüpfendes Begriff, alles klappt. Schön, dass ich meine Muttersprache beherrsche. Direkt daran anknüpfend, Internet of Things, ist besonders oft gebräuchlich, gerade wenn man es nicht im industriellen Bereich, sondern im privaten Bereich beim Endkonsumenten verwendet, in Smart Homes. Genau. Was haben wir darunter zu verstehen?
Eigentlich hast du ja gerade schon bei den Zuhörern, Zuhörerinnen ein schönes Kopfkino erzeugt durch die Kühlschränke, Heizungen, Kaffeemaschinen und alles, was du beschrieben hast. Genau das sind Smart Homes. Das heißt also, dass man zukünftig eben dahin gehen wird, dass eben die Heizung dann erkennt, okay, ist ja halt gerade keiner zu Hause, deswegen muss man eben nicht auf volle Pulle laufen, sondern im Endeffekt dann eben runterfährt und halt eine cozy oder eine gemütliche Wohnatmosphäre zwar noch schafft, aber eben nicht unter 35 Grad, sondern entsprechend eben irgendwas in den tiefen 20ern. Die Kaffeemaschine dann eben auch ausgeschaltet wird, wenn eben das Smart Home erkennt, dass derjenige gerade nicht mehr zu Hause ist und solche Dinge halt. Also man merkt schon die Verknüpfung Internet of Things mit einer ja vielleicht auch AI-gesteuerten, cleveren Steuerung eben entsprechend der häuslichen vier Wände. Das geht natürlich dann darüber, das haben wir glaube ich hier auch, Smart Home, wenn man so will, wobei sich darüber manche beschweren, dass automatisch die Jalousien hoch und runter fahren, je nachdem wie der Sonnenstand ist. Und ja, das sind halt so die Dinge, die dann kommen und die halt auch, glaube ich, in Zukunft öfters mal zu hören und zu lesen sein werden, weil das eben auch ein Megatrend ist, der sich momentan so ein bisschen rausstellt. Und wenn man zu viel darüber labert, dann kann man ganz schnell einen Shitstorm bekommen und du wirst uns jetzt aufklären, was das ist.
Ja, die tollen Begriffe für mich rausgesucht. Ja. Dann zum Beispiel eine Umweltpolitikerin, die sich sehr für Energiesparen einsetzt und für Umweltschutz und Klimaschutz einsetzt, ihr Smart Home so konfiguriert, dass ihre Heizung das Gebäude immer auf komplett 35 Grad hochheizt und das in Norddeutschland. Und das bekannt wird, kann sie einen Shitstorm kriegen. Ein Shitstorm ist also ein Feedback-Ansturm negativer Form, der insbesondere diejenigen trifft, die sich allzu prononciert in der Öffentlichkeit äußern. Das ist meistens nicht gewollt bei einigen Akteuren, die gerade ihre Klientel dadurch begeistern, dass sie bei anderen Hass hervorrufen, wie zum Beispiel Leute wie Donald Trump, ist ein Shitstorm vielleicht auch oft erwünscht, weil er dann eben zeigen kann, wie sehr er von den bösen Linken angefeindet wird, aber grundsätzlich ist ein Shitstorm etwas, was die wenigsten Politiker oder auch sonstige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben wollen, es sei denn, sie wollen eben ganz gezielt von einer Gruppe angefeindet werden, um von einer anderen verehrt zu werden. Willst du zum Shitstorm noch was sagen? Nee. Dann überlasse ich das nächste Stichwort dir. Mobile first, da kommen genau. Sind wir wieder näher bei uns.
Ja, da sind wir komplett bei uns. Das war sozusagen damals das Schlagwort, als ich hier tatsächlich bei der Comdirect angefangen habe. Mobile first, da war ja damals der Hach, Matthias Hach, der ja da im Bereichsleiter im Brokerage war. Und da ist es gerade so groß geworden. Natürlich als Online Unternehmen ganz wichtig, viele Leute oder die meisten nutzen das Internet eigentlich nur noch über ihre Smartphones, das heißt also, dass die Unternehmen in Richtung Mobile First gehen, das heißt also alles, was mit Anwendungen, mit Internetseiten, also Internetanwendungen insgesamt zu tun hat, eigentlich auf das Smartphone abgestellt wird, sodass eben die Steuerung, die Darstellung eben entsprechend der Applikation und der Internetseiten halt wirklich so smartphone-gerecht ist, dass man eben nicht mehr das Erlebnis hat wie früher, dass man irgendwelche Seiten aufruft, die Schrift zu klein ist, man erstmal reinzoomen muss, es nicht geht, zu grisselig, die Seite 5 Millionen Jahre braucht, um aufgebaut zu werden, weil einfach da irgendwie 35 Megabyte oder 1 Gigabyte Bilder drauf sind und so weiter und so fort. Also sieht man einfach, dass dieses Thema ganz, ganz wichtig geworden ist und halt Mobile First, Desktop Second sozusagen das Gebot der Stunde ist bei vielen Unternehmen und man sieht es halt auch, wenn man sich halt mal bewusst eben auch die Internetseiten auf dem Smartphone ansieht, die sind halt anders dargestellt, als eben wenn man sich das Ganze auf einem normalen Desktop-Browser anschaut und deswegen Mobile First. Jetzt last but not least, die richtige Begrifflichkeit für dich, Smart Data.
Ach, besten Dank dafür. Smart Data sind intelligente Daten, also Daten, die mit denen intelligente und smarte User etwas anfangen können. Daten, die algorithmusgesteuert sind, die auf denen basierend Entscheidungen getroffen werden können, auf denen basieren zum Beispiel eine Versicherung, da sind wir jetzt wieder bei der Allianz, die wir eben hatten, Versicherungen, Policen und Risikoklassen ausrechnen können und auf denen basierend zum Beispiel Energiekonzerne berechnen können, wann, wo, wie viel Energiebedarf herrscht und wann, wo, wie viel Energie durch Windkraft erzeugt werden kann. Und Daten, die intelligent sind, das spielt dann auch oft in den Bereich der KI mit hinein. Künstliche Intelligenz ist eine Sache, die im Moment nicht nur an den Börsen, aber auch dort seit Monaten die Schlagzeilen beherrscht. Und für künstliche Intelligenz braucht man eben Smart Data, das geht da Hand in Hand. Und in dem Zusammenhang ist es einzuordnen, wenn Daten Algorithmus gesteuert sind und Algorithmen koordiniert sind und eine Aussage machen, sodass damit intelligente und komplexe Berechnungen angestellt werden können, wie sie zum Beispiel Versicherungen und andere brauchen, dann ist es Smart Data.
Ein bisschen das Gegenteil von Big Data, wenn man es so will. Also Big Data ging es ja darum, viele, viele Daten so viel wie möglich zu kriegen. Smart Data sind eben genau die klug ausgewählten und wichtigen Daten, mit denen man eben wirklich was anfangen kann. Und von daher ganz, ganz spannend. Ganz spannend, hoffentlich war jetzt auch der Teil 2 von Come On und wir kommen nämlich jetzt zu Teil 3 mit der Vorausschau für die kommende Woche von der mikro- und makroökonomischen Sichtweite heraus. Wird ein bisschen ruhiger, den Spoiler kann ich schon mal geben, aber nicht vollkommen uninteressant.
Trotzdem ihr könnt
also
spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt also euch zurücklehnen und genüsslich auf den Teil 3 warten. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid jetzt im Number-Crunching-Teil und Dirk und ich werden sich jetzt hier über die kommende Handelswoche auslassen und wir werden mal gucken, was wir da so haben. Was gucken wir zuerst, die Mikro- oder die Makrodaten?
Worauf ganz wie du willst. Wollen wir mit Mikrodaten anfangen?
Ja, fangen wir an. Das ist wahrscheinlich interessanter für die meisten Zuhörer zu hören, was in der nächsten Woche an Unternehmen kommen. Und da ist mir zumindest mal gleich am 20., wobei man sagen muss, am Montag, Pfingstmontag, Achtung an dieser Stelle, das heißt, Montag ist also ein Feiertag.
Bei uns,
in Deutschland zumindest, aber international zumindest mal geht's am Montag mit Palo Alto Networks los, die sind mir aufgefallen.
Wichtiger Tech-Wert, das ist natürlich ein spezialisierter Tech-Anbieter für IT-Sicherheit, mit der Marktführer, eigentlich der Marktführer dort, Wettbewerber sind CrowdStrike oder Zscaler oder Zscaler, wie auch immer man die ausspricht, oder Fortinet, die wir hier im Haus ja gerne benutzen. Hat sich zuletzt nicht so prickelnd entwickelt, erholt sich jetzt aber ein bisschen, ist natürlich nicht teuer, aber ist natürlich auch ein Sweet Spot, in dem die drin sind, ist wirklich ein Bereich, in dem zuletzt gespart wird oder wahrscheinlich nie jemand sparen wird, selbst wenn die Rahmenbedingungen noch so schwierig sind und jeder Hack einer russischen Hackergruppe auf westliche Unternehmen oder auf was auch immer, zeigt natürlich, welche Notwendigkeit man da hat, da auf Qualität zu setzen. Und da ist Palo Alto Networks als Marktführer natürlich ganz weit vorne.
Ja.
Dann gibt es Montag zusätzlich Zoom Video.
Ja, auch spannend.
Etwas anderer Tech-Wert.
Ja.
Die hatten vor wenigen Jahren ja erstmal ihren Zenit, aber sind ein bisschen, ja, müssen jetzt ein bisschen zeigen, ob sie einen Turnaround schaffen, finde ich.
Ryanair kommt noch am Montag.
Ist natürlich, ja, das ist. Also grundsätzlich sage ich ja mal, Fluggesellschaften sind eher Trading-Vehikel für kurzfristige Investoren, aber Ryanair ist natürlich ein ganz besonderer Business-Case, kann man eventuell schon als Investing nehmen, auch wenn ich ja niemandem empfehlen kann, da als Kunde zu sein, aber für dich ist es ja als First-Class-Flieger ist das sowieso keine Option.
Haben die ja gar nicht.
Aber wie gesagt, kann ein spannendes Unternehmen sein. Wenn wir schon mit Ryanair Probleme haben, wollen wir zumindest nicht mit der Investor Relations ein Problem bekommen. Aber sollte jeder mal die Erfahrung gemacht haben.
Genau, das ist auf jeden Fall mal ganz interessant. Und man kommt ja dahin, wo man eben hin will, wenn man eben entsprechend
Glück hat.
Nein. Kommen wir auf den Dienstag. Lowe's Company, das ist ja ein großer Baumarkt, Baumarktkette aus den USA, ganz spannend, weil natürlich in dieser Woche ja Home Depot und Walmart gemeldet haben. Da könnte Lowe's sozusagen das Ganze so ein bisschen verkomplettieren.
AutoZone,
Stimmt, AutoZone.
Ganz spannendes Investment, eine schöne kleine Nische, kleiner Nischenplayer. Ganz interessant, also ist auch eine Sache, die einen Wert der recht gute Performance, beständige Performance die letzten Jahre abgeliefert hat.
Ich glaube, so ein bisschen der Höhepunkt der nächsten Woche ist tatsächlich der Mittwoch, der
Mit
22. Ne?
Nvidia vor allem.
Genau, Nvidia kommt da ganz klar. Dann kommt hier Evotech, Golden Ocean Group, das ist eine Immobiliengesellschaft aus China, Marks & Spencer aus entsprechend England, Hornbach.
Konsumenten viele Target, TJX, WF Corp.
SSE, das ist ein englisch-schottischer Versorgungsnetzwerk unter oder Netzbetreiberunternehmen. Xiaomi,
Xiaomi, ja,
ne, die
sagt viele.
36 auf deiner chinesischen Bestellkarte.
Genau, sagt natürlich auch ein bisschen was über den chinesischen Markt aus.
Ja, auf jeden
Da
Fall.
kommt dann, China kommt dann Ende der Woche noch was.
Genau. Was haben wir noch?
Und dann
Ansonsten
am
Donnerstag.
22., ja, wie gesagt, 22. würde ich sagen, das Wichtigste, oder generell einer der wichtigsten Werte
Ja.
der Woche ist Nvidia Mittwochabend.
Genau.
Dann am Donnerstag.
Donnerstag haben wir Dollar Tree und Lenovo Group. Also Dollar Tree halt ganz spannend, weil eben auch Einzelhandelskette. Lenovo natürlich als größter, glaube ist der größte Computerhersteller, wenn
Genau.
man es so will. CTS Eventim,
Kann
kleiner
auch was
Neben- oder ein
über,
deutscher
ja,
Nebenwert.
kann was über den deutschen Konsumenten auch sagen, gerade
Genau.
über die sogenannte
Veranstaltung.
Discretionary-Nachfrage, also das, was die Menschen nach dem Essen und Trinken der Miete noch überhaben. Und
Genau.
Deckers Group mit Marken wie zum Beispiel Hooker, sehr beliebt, auch gerade bei der Generation, die noch jünger sind als wir. Und Konsumentennamen dann Ralph Lauren,
Ja.
auch am 23. sagt natürlich auch ein bisschen was über den US-Konsumenten aus. Also wir haben generell, also die nächste Woche nicht so viele Einzelwertberichte,
Nee.
aber das relativ viele Consumer
Ja.
Names, also die gesagt wurden.
Medtronic sehe ich hier noch, die kommen noch, ne? Also ein großer Medizinwert.
Genau.
Dann noch die Ross Stores, Scholler Blackman oder Blackman, wie auch immer.
Workday.
Genau, das war's dann tatsächlich. Dann kommen wir schon zum
Am
Freitag.
Freitag Pinduoduo finde ich ganz spannend mit den Marken Shein und Temu. Natürlich sehr kontrovers und sehr viel diskutiert in der
Ja.
politischen und Wirtschaftspresse auch hier in Deutschland.
Ja, aber mit einer der größten Konkurrenten von Alibaba. Also da hatte Jack Ma sich auch schon mal zu hinreißen lassen zu der einen oder anderen Äußerung in Richtung Pinduoduo.
Und für das Retail-Geschäft von Amazon vielleicht auch.
Ja.
Also das wird sicherlich interessant, das ist auch ein interessanter Punkt sein nächste Woche.
Ja.
Aber das würde ich sagen, so die
Die Hingucker.
Haupt-Takeaways, die ich so aus dem Überblick der nächsten Woche mitnehme. Einmal Nvidia, das wird einiges darüber aussagen. Viele andere Semiconductor-Werte haben ja eher enttäuscht, auch wenn die Kursreaktion bei einigen wie bei Infineon trotzdem positiv war. Ob der Platz herrscht und der KI-Chip Marktführer hier weiterhin positiv überraschen kann wie die letzten Quartale, oder ob er bei einer Enttäuschung oder wenn er nur in den offiziellen Erwartungsrahmen berichtet, eventuell die Marken ein bisschen nach unten drückt. Ansonsten viel Consumer-Gut-Werte, die was über die Stabilität des Konsumenten in den USA und hier aussagen. Und zum dritten würde ich sagen, Pinduoduo und Xiaomi sagt ein bisschen was über
Ja,
China aus.
auf jeden Fall. Gucken wir auf die Makroebene, steigen also sozusagen hoch von der Mikro in die Makroebene rein. Wie gesagt, Montag, Feiertag, aber eben People Bank of China Zinsentscheidung durfte nicht ganz ohne sein. Und wir bekommen IFO-Geschäftsklima-Index, der eigentlich auch ganz spannend ist, nachdem der ZEW zuletzt der positive ausgefallen ist. Könnte auch sein, dass jetzt langsam in den Vorstandsentscheider und den Geschäftsführungsetagen bei den Unternehmen insgesamt auch wieder eine aufhellende Stimmung zu sehen ist. Das würde ich mal sagen, ist so viel eigentlich groß und ganze für Montag, oder?
Ja, Montag, ja, das ist also Montag noch nicht so viel. Das Wichtigste kommt dann, würde ich sagen, also Dienstag ein bisschen was, aber
Ja.
Mittwoch vor allem.
Ja. Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung,
Genau, das ist FOMC-Protokoll
ne?
und Donnerstag noch mehr. Donnerstag ist dann eigentlich der Haupttag, der Welt kommt aus Deutschland, Europa, kommen die Einkaufsmanager-Indizes zum verarbeitenden Gewerbe und zum Dienstleistungsgewerbe und der Gesamtindex, was sicherlich einiges darüber aussagen wird, wie stabil die Konjunktur ist hier in Europa, wo Frau Lagarde und die EZB ja schon quasi sich auf baldige Zinssenkungen festgelegt haben. Und dann kommt Hersteller PMI aus den USA noch nachmittags. Darüber hinaus gibt es dann noch weitere Daten von aus den USA. Erstanträge Arbeitslosigkeit, auch am Donnerstag. Mhm. Bruttoinlandsprodukt.
Chicago Fed Index kommt noch zum Beispiel. Ne? Auch ganz spannend.
Donnerstag wird einiges da sein. Ja. Aus Europa und
Bruttoinlandsprodukt bekommen wir von den USA, auch ganz spannend. Und am Freitag dann die klassischen Sachen aus den USA-Auftragseingänge, langlebiger Wirtschaftsgüter, PMI-Dienstleistungen, natürlich Uni-Michigan Verbrauchervertrauen. Und für Deutschland, was ich wiederum ganz spannend finde, Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Weil das für mich dann sozusagen nochmal auch die Herleitung oder Hinleitung eben zu dem aktuellen DAX-Stand ist. Wobei, klar, wird man jetzt sagen, der DAX repräsentiert ja nicht die deutsche Wirtschaftslandschaft, aber es sind eben deutsche Unternehmen drin, die zwar international aufgestellt ist, aber es ist natürlich schon spannend ist zu sehen, wie das Bruttoinlandsprodukt sich für Deutschland halt darstellt.
Mhm. Ne? So ein bisschen, man kann auch ein bisschen was darüber auch sagen. Ich kann vielleicht zusätzlichen Erwartungsdruck auf die EZB erhöhen, dass sie auch spätestens im Juli Zinsen senken.
Ja.
Was natürlich immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn man wegen schwacher Wirtschaftszahlen und nicht wegen einer sich stabilen Inflation die Zinsen senkt. Aber das ist das ist worauf man sich einstellen muss und womit man kalkulieren muss.
So sieht's aus. Damit sind wir schon durch. Lieber Dirk, du hast es geschafft. Teil 3 ist überstanden. Vielen Dank, dass du dir wieder eine kostbare Zeit genommen hast.
Du, lieber Andreas, hast es mit mir überstanden.
Wie man sieht, die Zuhörer, Zuhörerinnen mit uns. Und heute mal kein Kopfkino durch irgendwelche grellen Farben, sondern heute ganz Ton in Ton, eher erdend gekleidet. Und
jetzt willst du das Kopfkino doch nachholen.
Euch auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr heute hier dabei wart und mit zugehört habt. Und ich hoffe, ihr habt die Informationen bekommen, die ihr erwartet habt. Ansonsten habt ihr nächste Woche wieder bei der neuen Podcast-Folge die Chance, neue Informationen abzuschnappen, aufzugreifen. Und ihr habt natürlich im Vorfeld die Möglichkeit, uns auf Fragen zukommen zu lassen. Falls ihr welche haben solltet, gerne in die Kommentarzeile reinschreiben, gerne eine E-Mail schreiben an com-on@comdirect.de, also com-on@comdirect.de mit Bindestrich. Und dann erreichen uns die Zuschriften auch. In diesem Sinne, alles Gute, ein schönes Wochenende und viel Erfolg bei eurem Agieren an den Börsen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.